Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unser persönlicher Kom-Podcast. Herzlich willkommen, Sandra Porchet. Spannende Woche gewesen. Gestern bist du beim Föhn gewesen. Über das reden wir nachher. Du siehst natürlich die Attraktion der Woche. Sonntagabend, Hallenstadion, Siva Diliring, 10'000, vor allem Frauen, die das mitverfolgt haben. Was hat er bei dir ausgelöst?
Also ich war nicht dort, im Gegensatz zu dir, Matthias. Ich hatte diesen Glück nicht, aber ich habe natürlich ganz viele Berichterstattungen gelesen und ich denke schon, eventuell habe ich etwas verpasst. Wie hast du es erlebt vor Ort?
Ja, ich habe es ähnlich erlebt. Also ich bin ja doppelte Ausnahme gewesen. Als Mann, es sind alle etwa 9'000 Frauen gewesen und vielleicht noch ein paar vereinzelte Männer. Und dann noch ein Mann, der ein bisschen älter ist, ist dann noch die doppelte Ausnahme. Nein, ich habe es grandios gefunden. Also wenn drei Frauen, die vor einer Bühne reden, es sind ja gleich 160 Leute, die im Einsatz waren, dass die drei Frauen überhaupt dann reden können, veranstaltet vom Kaufleuten, dass das so funktioniert hat, dann gibt es gar keinen Punkt zum Kritisieren. Also wenn dann das Hallenstadion so voll ist und ich habe dann auch verglichen mit anderen Konzerten, wo ich war, also Helene Fischer bin ich mal gewesen, zum Beispiel, oder Neil Diamond, es ist nie so gefühlt gewesen wie an dem Sonntagabend, nämlich bis zu den Gerängen ganz oben und das sieht man im Hallenstadion selten. Und von dem her ist das sicherlich one moment in time, wie man so schön sagt. Also einmal im Leben, dass man so etwas erlebt. Und die Stimmung ist dann auch übergegangen ins Publikum, absolut friedlich. Die drei Damen können sagen, was sie wollen. Es sind eigentlich alle begeistert gewesen. Und von dem her ist das wirklich ein schöner Abend gewesen.
Ja, das bekommt man wirklich auch zu spüren in den Berichterstattungen. Ich habe auch, du hast ja ein Interview im Nachhinein mit Yvonne Eisenring gemacht und da haben wir eine Fotogalerie drin mit dem wirklich ganz vollen Hallenstadion. Also ich war auch ein paar Mal an Konzerten dort und ich habe wie nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es so viele Leute haben kann und das für einen Podcast. Das ist schon sehr krass und ja, beeindruckend eigentlich, so ein Erfolg. Und ich finde auch eben in den Artikeln, die ich gelesen habe, die Fans, die da interviewt werden, die sind wirklich alle begeistert. Das ist wirklich eine große Familie.
Ja, man kann es jetzt ein bisschen salopp sagen, es ist ein Totschlagargument, wenn du das Hallenstadion fühlst, auf diese Art und Weise. Aber die Show war gut gewesen, muss man sagen, es hat vielleicht mal eine Länge gehabt, aber man will gar nicht kritisieren, wie der Respekt ist so gross, dass die Frauen das fertig gebracht haben. Und die Geschichte ist natürlich auch eine schöne. Das SRF hat eigentlich den Podcast abgesetzt gehabt, Andy, am Anfang von dem Jahr, und es hat dort ein bisschen Wirbel gegeben, mag sich erinnern. Und dann hat jemand vom Team die Idee gehabt, man könnte ja eigentlich einmal ins Hallenstadion gehen. Und der Marc Brechbühl, der das organisiert hat vom Kaufleuten, hat mir gesagt, das sei wahnsinnig gewesen, sie haben das ausgeschrieben. Und die Zahlen sind hochgegangen und die Billets sind weggegangen. Das Hallenstadion ist ja nicht billig, also das ist 150'000 Franken, und da kommt noch Technik dazu, kommt noch die Visa-Gebühren dazu, kommt die Organisation dazu, also es ist ein teures Event, aber er hat sich gelohnt und von dem her ist das wirklich eine einmalige Geschichte gewesen. Und man hat es auch gelesen, in der Medienberichterstattung, es sind fast alle erschlagen gewesen. Der einzige Kritikpunkt, dass nur ein Fotograf war oder eine Fotografin in dem Fall, aber das ist vernachlässigbar. Also von dem her wirklich eine tolle Show.
Ich habe auch gelesen, dass es ein bisschen auch als Werbeplattform genutzt wurde, um den Film von Yvonne Eisenring da ein bisschen zu präsentieren. Hat es dich da ein bisschen gestört oder war es okay?
Schlussendlich im Ganzen. Wir machen im persönlichen Kommen auch viel Werbung für eigene Sachen. Also von dem her muss man ein bisschen gross denken. Oder? Natürlich war es sehr lang gewesen, also etwa 10 Minuten, wo man den Film vorgestellt hat. Aber das Publikum hat das mit Interesse aufgenommen. Es ist ja da um Fremdgehen gegangen, um Küssen gegangen, um die klassischen Themen von dem Podcast. Und von dem her ist das also völlig verzeihbar. Ist völlig okay gewesen. Der Hauptschauspieler Max Hubacher ist dann auf die Bühne gekommen. Er ist natürlich der Superstar gewesen unter diese drei Frauen und alle haben ein bisschen buhlet um ihn. Und am Schluss haben sich die beiden Frauen noch geküsst. Man hätte das können nachlesen. Also von dem her hat die Dramaturgie völlig gestummen. Also give the people what they want. Und da kann man sagen, da hat es sich wirklich erfüllt. Es sind alle rausgegangen. Und vor allem im Hinterkopf war ja immer, sie haben ein Hallenstadion gefüllt.
Genau. Und du hast ja erwähnt, also Siva Diliring hat eigentlich auf SRF angefangen, 2021. Und vor circa einem Jahr eben hat SRF den Vertrag nicht mehr verlängert. Es ging damals darum, wenn ich mich richtig erinnere, dass einige von den Hosts da Werbeaufträge haben, die nicht ganz zu vereinbaren sind mit den SRF-Statuten. Und sie sind jetzt unabhängig. Und ich habe auch gelesen, dass also 20 Minuten hat berichtet, dass SRF hat nicht über diesen Auftritt im Altstadion berichtet. Alle anderen Medien haben darüber berichtet, die NZZ in voller Länge, aber SRF war nicht dabei.
Ja, das ist ein bisschen kleinlich natürlich. Dass SRF gesagt hat, das geht mit der Regel nicht, gut, das kann es ja geben. Vielleicht ist die Absetzung auch ein bisschen abrupt gewesen vor einem Jahr. Details wissen wir ja nicht. Auf jeden Fall, die Rechnung für sie ist ja aufgegangen, aber über so ein Ereignis musst du auch berichten, auch wenn es gegen dich selber geht. Also ein Podcast im Hallenstadion, das ist so etwas Irres, auch im Ausland, dass 10'000 Leute kommen, das ist ja wirklich unique, oder? Und es gibt natürlich auch andere, es gibt ja in der Schweiz sehr viele Podcasts, die wir gesehen haben, Thronfolge, wo auch die Kaufleute füllt, der Stefan Büsser, wo der Hall gefüllt hat in Dübendorf, es gibt auch andere, die Zeit macht einen sehr interessanten Podcast, aber eben das Hallenstadion ist dann nochmal eine Liga mehr, also es ist 25 Mal der grosse Kaufleutensaal, wo wir mit dem persönlich auch zweimal gefüllt haben, aber es ist dann halt gleich noch ein bisschen mehr, wenn man es 25 Mal macht. Und von dem her, aller Respekt. Und für einmal, wenn man Kritik weglassen. Und ich habe es gestern gelesen, der Dagi, der ja sonst immer irgendwie noch ein bisschen nörgelnd ist und etwas findet, ist auch dem Phänomen völlig erlegen und hat geschrieben, es war ein wunderbarer Abend gewesen. Wenn du mal das Thema, da ist dein Thema, du bist bei den Vögt, das ist ein Jahrbuch, das jedes Jahr rauskommt mit den neuesten Zahlen zu der Medienentwicklung. Was sind denn so die wichtigsten Eckpunkte von gestern?
Genau, also das Vögt, also das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft von der Universität Zürich, präsentiert einmal im Jahr das Jahrbuch Qualität der Medien. Gestern war der Hauptfokus News-Deprivation. Das ist, wenn Leute gar nicht mehr oder fast nicht mehr Nachrichten konsumieren. Und sie haben dieses Hauptfokus gewählt, weil dieser Anteil von den Personen, die newsdepriviert sind, immer größer wird. Man muss sich das vorstellen, in 2009 waren das rund 20% der Bevölkerung und jetzt sind es 46%. Also in 15 Jahren hat sich das mehr als verdoppelt. Und wie gestern auch an der Präsentation mehrmals betont wurde, ist das eigentlich für die Demokratie sehr gefährlich, weil die Leute, die newsdepriviert sind, haben ein geringeres Wissen über aktuelle Themen. Das haben sie jetzt in der Studie empirisch belegt. Also man weiß wirklich weniger über Politik, aber auch nicht nur über Politik, auch über Unterhaltung, über Sport weiß man allgemein weniger. Und wenn man eben eine laufende Demokratie möchte, ist das kompliziert.
Also ich sehe das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich habe es letztes Jahr moderieren. Also der Vorwurf, dass Demokratie untergeht, den höre ich seit 20 Jahren. Das war auch, wo 20 Minuten kam, ist Pendlerzeitung. Ich glaube, es ist auch ein theoretisches Konstrukt, also von den Universitäten. Wenn wir jetzt gerade die Diskussionen anschauen, zum Beispiel über den Rahmenvertrag Pro und Contra, es findet ja auch in der Schweiz eine politische Diskussion statt. Und natürlich hat es immer Leute gegeben, die außerhalb der Medien gestanden sind. Aber in einem Punkt muss ich darum völlig recht geben. Es gibt natürlich schon eine Gefahr. Und die Gefahr, und das habe ich jetzt eigentlich das Interessante gefunden gestern, ist vor allem durch KI. Also das erste Mal hat man auch das KI-Phänomen mehr untersucht und hat versucht herauszufinden, wie da auf die ganze Berichterstattung Einfluss nimmt. Was sind dort die Resultate?
Es hat zwei Teile von diesem KI-Teil. Also ein Teil wurde schon vor ein paar Wochen präsentiert. Da ging es darum, wie Journalisten KI brauchen in ihrem Alltag, im Beruf. Und gestern wurde ein Punkt präsentiert, wo ich wirklich sehr spannend fand. Es sind die KI-Chatbots und welche Quellen sie eigentlich brauchen, wenn man sie braucht, um Nachrichten zu konsumieren. Also wenn ich zum Beispiel dem KI-Bot ein Prompt eingebe, was passiert, was ist die aktuelle Lage in Gaza, was sind die Quellen, die sie brauchen. Und die Leute von Vogue haben über 1000 Prompts eingegeben und untersucht, was die Quellen sind und herausgefunden, dass ungefähr 70% sind tatsächlich journalistische Quellen, die da eingegeben werden.
Das ist relativ viel, oder?
Das ist ziemlich viel, ja. Die waren, glaube ich, selber ein bisschen erstaunt. Interessant ist, sie haben prompt über Nachrichten im Ausland eingegeben, aber auch über Nachrichten von der Schweiz. Und da sind die meisten dann journalistische Quellen aus der Schweiz. Und darunter sind auch Medien, die ihre Inhalte für solche KI-Chatbots sperren. Das heißt, die Chatbots haben trotzdem Zugriff zu den Inhalten. Und da stellt sich die Frage zu einer fairen Vergütung. Dann ist das die Debatte geworden, oder ob man überhaupt dann regulieren muss, da waren sich nicht alle einig.
Ja, das ist also schon noch interessant. Also zum einen haben wir zwei Ebenen. Glaubwürdigkeit, woher kommen diese Sachen? Und dann haben wir natürlich das urheberrechtliche Problem. Und wir haben jetzt auch eine Veränderung festgestellt, glaube ich, bei Google, dass plötzlich Quellen nicht mehr angegeben werden. Und das ist natürlich schon verheerend. Also wenn wir jetzt von persönlich.com Beiträge produzieren oder Leistungen erbringen und plötzlich werden die von diesen künstlichen Intelligenztools aufgenommen und dann irgendwie zu einer neuen Mischung zusammengestellt, wir haben keine Kontrolle mehr über die Texte, aber wir werden dafür die Texte nicht vergütet. Und ich glaube, die ganze KI-Geschichte wird natürlich dort schon noch einen Eckpunkt bekommen, dass man sagt, das kann ja nicht sein, dass die urheberrechtlichen Sachen so verletzt werden.
Genau, und es gibt natürlich auch noch das Problem, dass wenn die Quelle nicht mehr angegeben ist, gibt es auch keine Eingangstür mehr zu unserem Portal. Das heißt, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, oder diese Zero-Click-Search, also dass bei vielen, also nicht nur bei journalistischen Medien, sondern eigentlich viele Webseiten, die befürchten, dass sie einen totalen Traffic-Einbruch haben werden, weil alles nur noch auf diese KI-Tools geschrieben ist und sie müssen gar nicht mehr weiterklicken. Und bei uns, also wir leben von dem Traffic und eine Studie in Großbritannien hat letztens belegt oder gerechnet, besser gesagt, dass die Gefahr ist, dass man bis zu 80% an Traffic einbüßt wegen dieser KI-Zusammenfassungen.
Ja, ich glaube, wir haben das Problem jetzt schon. Also ich kenne einige Leute aus dem Umfeld, die sagen, sie informieren sich am Morgen, weil läuft in der Welt raus, kannst du oben eingehen, was läuft in Amerika, was hat Trump gemacht, was läuft in der Kommunikationsbranche und dann werden natürlich einfach die Meldungen von uns abgesogen und niemand geht mehr aufs Original. Und ich sehe auch, das ist ein riesen Problem, nicht nur die Vergütung, also der Traffic bricht ein. Ein interessantes Phänomen ist zum Beispiel, wir haben schon mal darüber diskutiert, Bild Online, die haben einen eigenen KI-Trailer oben, wo man irgendwie eigene Sachen eingeben kann. Und das Spannende ist eigentlich dort, das hat man gemacht, dass mit die Leute weiterhin auf Bild gehen. Und du kannst, wenn es unten dran eine Meldung hat, wo eigentlich verschlüsselt ist, also wo du müsstest zahlen, kannst du im Prinzip oben dran in die Leiste eingeben, welcher Fußballer hat seine Frau betrogen, oder? Du müsstest eigentlich zahlen für das. Und dann kommt dann gerade die Lösung unten dran. Und ich glaube, die Bildredaktion oder der Bildverlag, der Springer Verlag, nimmt das in Kauf, dass die Leute im Prinzip ihre eigenen Schranken so umgehen. Sie wollen einfach die Leute auf ihrer Bildseite haben. Das ist eigentlich das Ziel, oder? Und ich glaube, das wird eines von den ganz grossen Problemen werden für die Internetportale, dass der Traffic im Prinzip zu der künstlichen Intelligenz geht. Das ist auch ein Problem für Google. Also wir haben ja im Moment die grosse Debatte Leistungsschutzrecht. Google etwas soll abgeben an die Verlage. Das hat sich ja schon ein bisschen überholt, dadurch, dass jetzt KI so stark geworden ist und Google, wo immer der Winner takes it all, der Sieger ist vor allem, ist jetzt auch ein bisschen im Hintertreffen gegen die KI-Geschichte.
Ja, genau, das ist auch so ein bisschen in der Podiumsdiskussion so rübergekommen, dass diese Debatte über Snippets und Leistungsschutzrecht überholt war. Also es ist noch nicht ganz überholt, aber die KI-Diskussion und die Regulierung von KI-Tools und Chatbots man merkt schon jetzt ein bisschen dringender geworden im Vergleich, ja.
Also da muss ich sagen, da finde ich höch interessant, was jetzt Vogt rausgebracht hat oder das einmal irgendwie transparent gemacht hat oder in Wort gefasst hat, dass das wirklich sehr erschreckend ist, dass die Tech-Giganten unheimliche Macht hat. Alle sind ein bisschen wehrlos, es hat niemand ein Rezept gegen das. Amerika, man sieht es auch mit der Trump-Regierung, setzt jetzt natürlich auf das KI und das wird natürlich unsere Kleinwelt, sage ich jetzt einmal, nachhaltig verändern. Sandra Poschet, besten Dank, dass ich persönlich komme, Podcast gewesen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Freut mich, wenn Sie dabei sind.